So, jetzt ist es früh morgens. Ich liege zwar noch im Bett, aber ich mache mir jetzt einen schönen Pfefferminztee. Das soll ich zumindest machen. Es soll besonders gut sein vor der Darmentleerung. Ich soll mich auch noch bewegen. Ich werde jetzt ein bisschen Morgenyoga machen. Und dann geht's los. Dann wird der Darm sauber gemacht.
In unserer kleinen Welt ist erstmal Schmalhans Küchenmeister. Wenigstens für mich, Mama Fanny. Ich faste jetzt, online und öffentlich. Was Experten dazu sagen, wie das Familienleben das verdaut, ob die Kinder trotzdem noch Nudeln mit Tomatensauce bekommen und was das alles mit Papa Philipp macht, all das in dieser zweiten, leicht abgespeckten Staffel von Unsere kleine Welt. Tja, aus dem Morgensport wurde dann nicht wirklich was.
Guck mal, Mama möchte jetzt hier ein bisschen Sport machen, weißt du?
Ich will auch
Du willst auch Sport machen? Dann mach mal bei Papa Sport, meine Maus. Dass
Sport
Mama hier kurz mal alleine Sport machen kann,
machen.
Spätzchen. Weißt du?
Nein,
Und da fragte ich mich dann das erste Mal, nach, ob das so eine gute Idee war, diese Fastensache mit Kindern zu machen. Und dann beim Frühstück.
und ich habe jetzt hier Schokolade am Finger. Was mache ich mit der? Darf ich nicht mehr ablecken?
Hände waschen?
Du hast ja Schokoladenmund, wenn du die ablutschst. Mama darf jetzt die ganze Woche nur noch trinken. Tee, Saft und Brühe.
Hä? Wieso? Wieso? Die ganze Woche.
Naja, das nennt man Fasten.
Ist nicht geil. Wieso?
Das nennt man
Voll
Fast.
bescheuert.
Das nennt man Fasten. Das heißt, dass man eine ganze Woche keine feste Nahrung zu sich nimmt, damit der Körper von innen entgiften kann. Das heißt, die ganzen Giftstoffe, die da sind, rauskommen. Mal alle rausspült. Na, rausspülen im Sinne von
Im
Ackern.
Wasserfall.
Wasserfall, Bruder. Ja, super, ihr seid meine Hilfe.
Die Kinder kamen dann aber für eine Nacht zu Oma, denn soweit hatte ich schon mitgedacht. Darmentleerung mit Kindern, das passt nun wirklich nicht zusammen. Aber jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, Darmentleerung, wieso macht man das überhaupt vorher? Man isst ja sowieso nichts danach. Naja, durch die Entleerung des Darms, da werden weniger Giftstoffe aus dem Darm resorbiert, die Gefahr an Kopfschmerzen zu leiden, die sinkt und ganz wichtig, das Hungergefühl, das verschwindet. Der Darm, der wird also quasi stillgelegt. Die Darmreinigung nennt sich übrigens Glaubern, denn man macht das mit Glaubersalz.
So, jetzt geht's los mit dem Glaubern, mit der Darmentleerung. Das sind meine Zutaten. Hier haben wir das Glaubersalz, 30 Gramm sind es bei mir. Es kommt immer darauf an, wie schwer man ist. Das Ganze müssen wir auflösen in heißem Wasser. So, umrühren. Glaubersalz ist ein Mineralsalz aus Natriumsulfat. Und das wirkt auf gut Deutsch abführend. So, das ist jetzt aufgelöst. Jawohl. Das müssen 500 Liter werden. 500 Milliliter, um Gottes Willen. 500 Liter wäre ja katastrophal. 500 Milliliter. Ist jetzt aufgelöst. Ich guck mal. Jawohl. Das Ganze natürlich mit kaltem Wasser dann auffüllen. So, jetzt meinte die Fastencoachin zu mir noch, damit es nicht so scheußlich schmeckt, soll ich ein bisschen Zitronensaft reinmachen und dann auf Ex.
Hierzu muss ich sagen, dass mir vorher unter anderem von meiner Freundin gesagt wurde, dass das Glaubersalz ganz übel schmecken soll. Insofern auf Ex, war dann nicht drin.
Oh, ich glaube, ich muss gleich brechen, ey. Das ist ganz bitter. Oh. Es ist okay. Ich habe mir das noch schlimmer vorgestellt, aber es riecht nicht, aber es schmeckt. Also riechen tue ich gar nichts. Durchatmen, ich muss den Rest ja auch noch runterkriegen. Boah, dieses Zeug, es ist widerlich. Oh, ich kann an sich schon nicht so viel trinken, ey. 500 Milliliter auf einmal. Bisschen Bier wäre noch besser gewesen.
Und dann, ungefähr 30 Minuten später.
So, also man sagt ja, dass bei 10% der Menschen dieses Glaubersalz nicht funktioniert. Ich gehöre nicht dazu. Ja, also ich erspare euch weitere Details, nur so viel. Es ist okay, also man braucht die Toilette in der Nähe, so 3 Stunden ungefähr, 3, 4 Stunden, aber man kann es schon halten. Es passieren jetzt keine Unglücke, also zumindest bei mir nicht. Was ich jetzt aber mache und worauf ich mich freue, ist, man kann leider über Audio noch nicht riechen, aber das ist ein Kochlöffel. Und ich rühre meine Brühe um, ja. Und ich habe die nicht selber gemacht, die Brühe, muss ich zugeben. Die hat mein Mann gemacht am Abend zuvor, ne. Weil wenn man so fastet nebenbei und so, mit Kind, Jobs etc., dann muss man sich eben auch das teilen. Und er ist der Koch bei uns im Haus. Also ich habe mich jetzt hier schön hingesetzt auf dem Balkon und gucke in den Garten, ins Grüne. ja, und löffel meine Suppe. Hm. Und das Krasse ist, ja, also man darf nur ganz wenig Salz dran machen, beziehungsweise gar kein Salz am besten. Und man schmeckt dadurch natürlich die ganzen anderen Gewürze extremst, finde ich. Nun habe ich schon die letzten 3 Entlastungstage ja nur pflanzlich gegessen. Das heißt, mein Geschmackssinn, meine Geschmacksnerven sind sowieso sehr sensibilisiert. Also schon interessant.
Na, man muss sich die ganze Sache ja auch irgendwie schönreden. Denn die Suche nach Zucker, die ist leider immer noch da.
Das ist so krass. Ich stehe gerade hier an unserem Süßigkeitenregal, das ganz weit oben im Schrank ist, damit meine Kinder nicht rankommen, und hole mir die Keks raus und nein, ich esse sie nicht. Ich rieche dran. Und das ist, oh, das ist total toll.
Ja, und ein bisschen bekloppt, muss man zugeben. Das findet natürlich auch der Mann an meiner Seite, Philipp, der froh ist, dass er nicht den Inhalt seines Darms und seine Würde auf der Toilette verliert.
Und was sagt Papa?
Heute war Tag der Darmentleerung. Ich will das mit euch teilen, weil geteiltes Leid halbes Leid ist. Und für mich klang schon das Wort nach Leid. Gut, Mitleid eher. Denn mein Darm bleibt ja im Urzustand. Fußnote. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Zeile über meinen Darm aufgeschrieben. Und auch noch nie über den Darm anderer Leute. Vielleicht über Dinge, die damit zu tun hätten. Aber den Darm? Egal. Fällt mir nur gerade auf, weil es deutlich macht, dass wir offenbar am Beginn einer besonders deepen Woche stehen. Ohne die Details, die ich Gottlob auch nicht alle kenne, die Kurzform. Funny plus Glaubersalz, was, soweit ich das verstanden habe, ein sehr starkes Abführmittel ist, plus Toilette minus die Kinder und ich. Denn, O-Ton, ich nehme jetzt Glaubersalz und du packst die Kinder ins Auto und fährst sie zu Oma. Ich so, okay, du brauchst zum Würdeverlust ein bisschen Privatsphäre? Sie, gequältes Lächeln. Ich so, okay, wir sind schon weg. So läuft das diese Woche wohl. Naja, besser als umgekehrt. Cut, Zeitsprung, ich komme zurück ohne Kinder. Die Wohnung ist leer, ohne sie. Der Darm der Delinquentin offenbar auch, erfahre ich nur aus zweiter Hand, Gottlob. Und damit hat die Fastenzeit offiziell begonnen. Draußen herrscht Gewächshausklima und Fanny fällt der erste Tag leicht, sagt sie. Mir witzigerweise auch, es ist zu heiß zum Essen und ich will keinen Futterneid erzeugen. Als die Darbende abends noch auf ein Stündchen zum Geburtstag einer Freundin geht, schmiere ich mir allerdings hektisch und heimlich 2 dicke Salamistullen. Klar ist das unsolidarisch. Aber wie gesagt, mein Darm bleibt im Urzustand.
Ach, Papa!
Am Abend geht es mir eigentlich gut. Ich spüre einen leichten Druck im Kopf, aber keine Kopfschmerzen. Ich habe einen leeren Magen, würde gern was essen, habe aber nicht wirklich Hunger. Und so schwinge ich mich euphorisch auf meinen Drahtesel und radle zur Geburtstagsparty meiner Freundin. Da gibt es gute Gespräche, tolle Musik und viel zu essen.
Ja, das war echt schön. Jetzt so nach 1,5 Stunden musste ich dann aber doch los. Wenn man jetzt nicht essen kann und nicht trinken kann, es fiel mir jetzt nicht schwer und so, aber es reicht dann auch. Also man hat ja sowieso so einen leeren Magen und dann noch so alle zu sehen, wie sie essen. Es tut dann am Ende so lange auch nicht gut, finde ich. Aber es war super, hat Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, ich war so ganz präsent bei den Gesprächen, das fand ich interessant. Man fühlt sich so nach dieser Entleerung so ein bisschen, ja, so ein bisschen im Jum, so ein bisschen blümerant, also ich zumindest. Und daher muss man sich noch mehr konzentrieren. Was aber gut war, also ich war total da, voll fokussiert. Ich war total interessiert und ja, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war toll. Aber jetzt fahre ich zurück mit meinem Fahrrad und jetzt reicht's.
Mir geht's also zu diesem Zeitpunkt noch richtig gut und man...
Fasten? Ja, ja, du kannst ja einem viel erzählen, diese Pseudowissenschaft. Das ist doch so eine richtige Esoterik-Nummer und nicht mal richtige Ärzte würden sowas empfehlen.
Würden sie doch. Und zwar sogar einer von der Charité. Hören wir mal rein.
Bei mir ist heute Professor Dr. Andreas Michalsen, Chefarzt am Immanuel Krankenhaus Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité. Herzlich willkommen, Herr Michalsen. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo. Freue mich auch, dabei zu sein.
Für eine Heilfastenkur muss man sich ja meist mehrere Tage aus dem Alltagsgeschehen herausnehmen. Das Intervallfasten allerdings, das ist ja recht gut, also sehr gut in unseren Alltag integrierbar und auch große Mode derzeit. Mit welcher Methode sind denn die besten Wirkungen zu erzielen, Herr Michalsen?
Also mit beiden Methoden kann man gute Wirkungen erzielen. Der Unterschied ist der Zeitfaktor. Also mit dem Heilfasten, das ist für mich wie so ein Turbo. Da kann man einfach innerhalb weniger Tage eine starke medizinische Wirkung, wenn man jetzt auch das als Therapie einsetzt, erzielen. Und mit dem Intervallfasten hat man sozusagen immer am Ende des Tages 1-2 Stunden, wo man in diesem Fastenmodus drin ist. Und dementsprechend kann es halt auch Monate dauern, bis man dann eine entsprechende Wirkung hat. Aber am Ende bewirken beide Methoden was sehr Ähnliches.
Und zwar was?
Kann den Satz vielleicht natürlich auch so sagen. Bewirken beide Methoden ähnlich Gutes. Ne? Das heißt also, der Stoffwechsel verbessert sich. Also wir sprechen da von Blutzucker oder Blutfette. Wer Übergewicht hat, reduziert sein Gewicht, normalisiert es vielleicht. Aber wie gesagt, beim Heilfasten ist so diese Dynamik, dass das innerhalb von ein paar Tagen so stark herausgekitzelt wird aus dem Körper, doch nochmal ein ganz besonderer Faktor. Und was wir ärztlicherseits halt besonders am Heilfasten schätzen, ist, es wirkt stark entzündungshemmend. Also wir setzen das wirklich ja auch als Behandlung, als Therapie gegen Rheuma oder gegen entzündliche Darmerkrankungen ein. Oder wir machen auch an der Charité Studien zu Multipler Sklerose, also wirklich ernsten Erkrankungen, wo wir den Eindruck haben, erstmal haut da das Fasten richtig rein, also bewegt wirklich auch etwas. Aber ich muss auch zugeben, wir wissen natürlich noch nicht genau, wie nachhaltig das Ganze dann ist.
Mhm. Kommen wir nochmal zum Intervallfasten zurück. Welche Methoden gibt es denn da und nochmal kurz und knapp, was ist nochmal genau das Intervallfasten?
Letztlich hat sich jetzt durchgesetzt dieses tägliche Intervallfasten. Das nennt man im Englischen Time-Restricted Eating, also in einem Zeitfenster essen. Viel bekannter sind diese Zahlen, 16:8 oder 14:10. Und das ist eigentlich heute die dominierende Form des Intervallfastens. Es gab vor ein paar Jahren noch zwei andere Methoden, das alternierende Fasten, ein Tag essen, ein Tag fasten, das hält kein Mensch durch auf Dauer, das ist sehr unpraktisch. Und dann gab es noch das 5:2, 5:2, das hat auch jetzt nicht ganz so überzeugt, wenn man letztlich da immer so den Rhythmus durchbricht. Und inzwischen sagen die meisten Forscher, der Trick beim Intervallfasten ist, nicht, dass man den Rhythmus durchbricht, sondern dass man in einen guten Rhythmus reinkommt. Und deswegen ist dieses 16:8 oder 14:10 nach meiner Meinung jetzt ganz klar der Gewinner.
Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, ich esse zum Beispiel gerne Frühstück. Ne, man muss sich ja immer überlegen, isst man gern Frühstück oder isst man gern Abendbrot? Wenn ich jetzt gerne Frühstück esse, wie wären dann meine Zeitabstände? Das heißt, wie viel Pause muss dazwischen zwischen der Mahlzeit und der nächsten liegen?
Ich interpretiere die wissenschaftliche Lage so, dass ich sage, bei Frauen reichen eigentlich 14 Stunden. So, wäre jetzt also Frühstück, wann frühstücken Sie denn um wie viel Uhr?
Um 8.
Also dann, wenn Sie um 8 Uhr frühstücken, dann haben Sie 10 Stunden Zeit, danach weiter zu essen, bevor die Fastenphase kommt. Ne? Und das heißt, dann dürfen Sie halt nicht spät Abend essen. Dann müssen Sie, dann ist um 18 Uhr Schluss. Und das Wichtige ist nur, auch dazu zählen natürlich auch Getränke. Also es geht dann natürlich nicht, dass man sagt, ja, ich mache 14:10 Fasten und man trinkt dann um 21 Uhr ein Weizenbier. Na, dann ist das durchbrochen.
Genau. Gibt es auch Schummeltage beim Intervallfasten?
Ja, immer. Also Schummeltage sind ja eine ganz gute psychologische Erfindung, weil keinem von uns macht es ja Spaß, immer zu Verzicht und Askese aufgerufen zu werden. Und das Intervallfasten soll ja auch nicht zu Vereinsamung führen. Ne? Also das heißt, wenn man da mal zum Dinner eingeladen ist oder wer andersrum fastet und dann zum Brunch eingeladen ist, das wäre sicherlich keine gute Empfehlung zu sagen, das geht nie mehr. Ne? Also wir, auch da muss man ja wiederum anfügen, man kann das wissenschaftlich jetzt auch nicht beantworten, ob es 5 Tage oder 6 Tage sein sollten. Also ich denke, die Regel ist, sollte immer so für einen lauten, dass man sagt, ich mache das so oft ich kann, auf jeden Fall mehr als einmal pro Woche, sonst braucht man sich auch nichts erwarten. Aber eine Sonntagseinladung ist immer drin.
Hm. Warum ist es denn generell gesünder, wenn man längere Pausen zwischen dem Essen macht? Also welche Selbstheilungskräfte löst das, löst dieser Nahrungsverzicht aus in uns?
Also es ist einfach so, dass Verdauung ist ein sehr aufwendiger Prozess für den Körper. Vom Darm bis in die Zelle sind alle Strukturen damit sehr beschäftigt. Und auf der Gegenseite, wenn die gelegentlich Ruhe von diesem Verdauungsprozess haben, können, ich sag's mal wirklich so salopp, können sich diese Strukturen erholen. Der Darm bis in die Zelle. Und dadurch übersteuern gewisse Hormonsysteme nicht, wenn man diese Pausen gibt. Und auf zellulärer Ebene gibt es so interessante Beobachtungen, also wirklich wissenschaftlich belegte Beobachtungen, dass man weiß, wenn solche Pausen entstehen, dann nutzt die Zelle das, um zum Beispiel ihr Genmaterial zu reparieren, die DNA, das ist wirklich nachgewiesen, oder die Zelle mittels Autophagie, das ist ein spezieller Reinigungsprozess, zu reinigen. Also das ist wie, der Körper ist nach meiner Meinung natürlich keinesfalls eine Maschine, aber trotzdem kann man so ein Bild machen. Ich meine, ein Auto können Sie auch nicht reparieren, während Sie mit 180 auf der Autobahn fahren. Das muss in die Garage, muss Ruhe sein und dann kann man die Strukturen bearbeiten. So ähnlich ist es letztlich bei uns auch. Ne?
Hm. Wann gewöhnt sich denn der Körper an so eine Umstellung? Also an die längeren Pausen zwischen den Mahlzeiten?
Also ich habe es auch bei mir selber beobachtet. Ich fand schon, dass das so 2-3 Wochen gedauert hatte, bis auf einmal sich Hunger und Appetit verschoben hat. Und das sagen mir eigentlich auch die meisten Patienten. Aber ich würde mal sagen, so spätestens nach 4 Wochen sind eigentlich alle einigermaßen umgestellt.
Mhm. Sie hatten es jetzt anfangs schon erwähnt, Sie unterstützen auch Patienten beim Heilfasten, auch Menschen mit Autoimmunkrankheiten oder Menschen vor der Chemotherapie. Wie gesund ist denn Fasten für solche Menschen? Auch Heilfasten?
Also Heilfasten setzen wir tatsächlich als klare Therapie, also nicht als alleinige, als ergänzende Therapie bei vielen Krankheiten ein. Rheuma, Gelenkentzündungen, aber eben auch andere Entzündungen, die im Darm beispielsweise auch häufig vorkommen. Dann setzen wir es bei Bluthochdruck, bei Zuckerkrankheit, Übergewicht, erhöhten Blutfetten, also diesem ganzen Stoffwechselbereich ein. Und was ich auch spannend finde, dass wir das Fasten, das Heilfasten auch deswegen so gerne bei noch anderen Erkrankungen einsetzen, weil es mental eine schöne Wirkung hat. Das heißt also, man gewinnt an, wir nennen das Selbstwirksamkeit, die Überzeugung, dass man selber was an seiner Gesundheit verbessern kann, die wird durch Fasten sehr, sehr gestärkt. Und das kann man eigentlich bei jeder chronischen Erkrankung sehr gut gebrauchen.
Hm. Welche besonders großen Wirkungen haben Sie denn da beobachtet? Also wo Sie sagen, toll, also toll, dass die oder der das gemacht haben.
Ja, also wir haben da ja auch wissenschaftliche Evidenz, sagen wir. Insofern ist das auch ganz gut geordnet. Und sagen wir mal, was halt besonders beeindruckend ist, ist Rheuma tatsächlich, ne, weil man da wirklich zugucken kann über die Tage, wie entzündete, geschwollene Gelenke abschwellen, Schmerzen sich reduzieren. Wir lassen unsere Patienten auch immer die Schmerzstärke auf solchen Skalen angeben. Und das kann man, also da haben wir eine Trefferquote von 80-90%. Das setzen wir einfach sehr, sehr gerne ein. Und bei Bluthochdruck ist es ähnlich. Da können Sie quasi einfach live zuschauen, wie ein erhöhter Blutdruck sich nach mehreren Tagen Heilfasten in der Regel normalisiert. Und das ist wissenschaftlich belegt und das, die einzige Frage, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, Die wichtige Frage ist für uns zum Teil gar nicht, was während des Fastens passiert, während dieser Heilfastentage, sondern die wichtige Frage ist, wie können wir das denn halten? Hm. Also wie kann man diesen Effekt, auch wenn man wieder isst, möglichst lange erhalten? Weil klar ist, irgendwann lässt er natürlich nach. Und man kann ja nicht immer fasten. Also die entscheidende Frage ist eigentlich, mit welcher Ernährung kann ich diesen Effekt des Heilfastens möglichst verlängern?
Und eine Lösung gibt es da noch nicht? Oder,
Auch da gibt es schon auch Daten, aber da ist noch nicht so ganz klar. Also wir wissen schon, dass am besten wäre eine vegane Ernährung oder sagen wir mal zumindest eine fast rein pflanzliche Ernährung. Oder wenn dann Milchprodukte nur in geringer Menge und Fleisch möglichst gar nicht, weil Fleisch entzündungsfördernd ist. Aber dann gibt es auch viele Fragen, ne, zum Beispiel zum Gluten oder zur Frage, wie viel Rohkost sollte sein. Und wahrscheinlich spielen die Darmbakterien eine sehr große Rolle bei dieser ganzen Antwort. Und da wissen wir einfach noch nicht gut genug, noch nicht viel genug. Wir wissen auch zum Beispiel, dass das Fasten die Darmbakterien auch beeinflusst. Aber auch da ist noch nicht so ganz klar, ja, und was machen wir dann? Also soll man dann eine besondere probiotische Ernährung danach machen oder nicht? Aber da sind wir und andere Gruppen fleißig am Forschen und ich glaube, in 2-3 Jahren wissen wir mehr.
Sie haben mal gesagt, knapp 10% sind Diabetiker in Deutschland und der Medizin fällt es nur ein, Medikamente zu geben. Das heißt, wo müsste man da anders ansetzen?
Ja, ich glaube, die Priorisierung muss einfach anders sein. Also wir haben, da mache ich übrigens auch niemandem Vorwurf, ich stelle es einfach nur mit einer gewissen Verwunderung fest, dass bei Erkrankungen, die offensichtlich und auch wissenschaftlich belegt durch unseren Lebensstil zustande kommen, die nicht ein Schicksal, die nicht schicksalhaft über uns reinbrechen, dass man da nur auf die Idee kommt, Tabletten und Operationen anzusetzen und nicht sagt, na, wenn es durch den Lebensstil kommt, dann sollte ich vielleicht auch am Lebensstil als erstes ansetzen. Das weiß man zwar in der Theorie, aber praktisch passiert das ja nicht. Und das müsste praktisch passieren, dass jeder Patient, jede Patientin, jeder Mensch in Deutschland, und das sind ja Volkskrankheiten, sind ja Millionen von Menschen, die, wo das immer in der gleichen Abfolge ist. Erst Übergewicht und dann ein bisschen Arthrose und dann Diabetes oder Bluthochdruck, dass die Ärztin als erstes sagt, so, jetzt sollten Sie mal fasten oder jetzt sollten Sie sich anders ernähren. Aber was passiert eben leider? Es griff zum Rezeptblock und ja, dann ist man nach einer Minute wieder draußen.
Okay, also eine andere Herangehensweise, sagt Professor Dr. Andreas Michaelsen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Michaelsen.
Gerne.
Am Abend meines Darmentleerungstages gibt es dann noch Abendbrot, also in flüssiger Form.
So intensiv, man schneidet das hier das Obst und man riecht die Melone und die Orange und es ist herrlich. Man genießt es richtig, man will gar nicht aufhören zu schneiden. So, ich habe jetzt hier mein Glas vor mir. Ich habe mir den Saft in ein schönes Weinglas geschüttet, damit es auch noch schön angerichtet aussieht. Mm. Geschmacklich, großartig, es explodiert auf der Zunge. Der Magen sagt, da ist was, gib uns die Nährstoffe. Und es ist so lecker. Oh, ganz langsam, es darf nicht zu schnell alle gehen. Ich mache es ganz langsam essen. Mm. Erster Tag geschafft.
Ob ich den zweiten Tag auch schaffe, das hört ihr in der nächsten Folge. Denn zu lachen hatte ich da dann nichts mehr. Unsere kleine Welt. Die abgespeckte 2. Staffel. Buch, Produktion, Sounddesign und Sprecher. Ich, Fanny Juschten. Co-Autor und Sprecher, Philipp Michaelis. Falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.